ist heute Morgen, das ist wahrscheinlich erstmal die letzte Predigt einer kleinen Reihe, die wir an Pfingsten gestartet haben, eine kleine Predigtreihe, die sich mit eben diesem Thema auseinandersetzt, Pfingsten. Und ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Christen auf der ganzen Welt feiern zwar das Pfingstfest, aber ein großer Teil hat keine richtige, wirkliche Erkenntnis, was es mit Pfingsten tatsächlich auf sich hat. Pfingsten vor 2000 Jahren war die Erfüllung einer Verheißung aus dem Alten Testament. Es ist die Ausgießung des Heiligen Geistes über alles Fleisch, wie es der Prophet Joel angekündigt hatte. Aber das war kein einmaliges Ereignis, das da vor 2000 Jahren passiert ist und das war's. Denn seit 2000 Jahren, quer durch die Kirchengeschichte, erleben Christen dieses Erlebnis der Taufe im Heiligen Geist. Und ein Großteil davon hat durch diese Erfahrung die Gabe erhalten, in einer Sprache zu beten, die er nicht gelernt hat. Für unsere Gäste und Erstbesucher, wo du das jetzt vielleicht zum allerersten Mal hörst und du kratzt dich jetzt verwundert am Kopf und sagst, habe ich das eben richtig verstanden? Es gibt Christen, die in einer Sprache beten, die sie nie gelernt haben. Martha packt die Tasche ein, ich glaube, wir gehen. Ganz ruhig. Wenn es weltweit 129 Fälle gäbe, dann würde ich auch sagen, es ist ein bisschen spooky. Fakt ist aber, es sind rund 630 Millionen der 2,2 Milliarden Christen, die heute zu diesem pfingstlich-charismatischen Lager zählen. Und jetzt sind die missionarischste und am schnellsten wachsende christliche Bewegung überhaupt. Selbst Franziskus, der derzeitige katholische Papst, ist Charismatiker. Er hat diese Gabe erhalten, im Heiligen Geist zu beten und in Sprachen. Übrigens, wenn der Sound hier vorne nicht in den ersten Reihen sehr gut ist, wir haben festgestellt heute, die Front-Up-Lautsprecher sind ausgefallen, warum auch immer. Versteht man mich dennoch einigermaßen? Geht gerade so. Nächste Woche ist es repariert, ich verspreche es euch. Okay, es macht jedenfalls Sinn, sich auf unserer Webseite meine drei vorherigen Predigten auch herunterzuladen, um ein umfassendes Bild zu erhalten, um was es hier geht. Und das ist kein Randthema. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist die Tür zum Übernatürlichen. Nicht nur die Gabe in einer Sprache zu beten, die ich nie gelernt habe, auch die Gaben der Prophetie, Weissagung, Heilungsgaben, all diese Dinge werden durch den Heiligen Geist aktiv. Leider ist es so, dass diese Dinge aber auch recht häufig ein Minenfeld sind, weil leider sehr oft kein weiser Umgang mit diesen Gaben praktiziert wird. Und da haben sie im christlichen Lager das Potenzial, auch Verwirrung und Spaltung hervorzurufen. Das haben wir in den vergangenen 100 Jahren mehrfach erlebt, dass Wellen von einer Erweckung oder einer Geistausgießung kamen. Und in manchen Teilen war der Umgang damit wahrscheinlich nicht so, wie er sein sollte. Und es hat Spaltung gegeben, es hat Zerrüttung gegeben. Wünsche ich mir, dass Geistesgaben wie Prophetien, Heilungen, Worte der Erkenntnis, all diese Dinge zunehmen? Natürlich wünsche ich mir das. Und haben diese Dinge auch einen evangelistischen Effekt? Absolut, natürlich haben sie das. Zeichen, Wunder, Heilungen ziehen Menschen, machen auf Jesus auch aufmerksam. Aber ohne eine funktionierende Gemeinde sind diese Menschen in der Regel auch so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind. Deswegen ist die erste Priorität, die wir haben, eine Gemeinde zu bauen, die gewurzelt ist in Christus, die solide ist, die diese Leute auch auffangen kann. Zeichen und Wunder, egal wie spektakulär, sind im Übrigen kein Barometer einer gesunden Gemeinde. In seinem ersten Brief an die Gemeinde Korinth bescheinigt Paulus schon in der Einleitung des ersten Kapitels, dass diese Gemeinde keinen Mangel hatte an irgendeiner Gabe. Es war alles da. Paulus sagt, ich danke Gott, dass alle Gaben bei euch in vielfältiger Weise vorhanden sind, im Überfluss vorhanden sind. Da war alles da. Und dennoch beschäftigt sich ein großer Teil der beiden Briefe an die Korinther mit einigen haarsträubenden Missständen, die dort geherrscht haben. Also das sind einige Dinge, wenn du liest die Korintherbriefe durch und du kommst dahinter, um was es geht, was Paulus da irgendwo anspricht. Wenn man uns Christen an Zeichen und Wundern erkennen sollte, dann hätte Jesus es gesagt. Hat er aber nicht. Sondern in Johannes 13 steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran und jedermann. Erinnert sich irgendjemand an daran und jedermann? Wer? Drei Leute. Vier. Es war meine erste Predigt 2017. Und meine erste Predigt in einem neuen Jahr ist immer irgendwo ein besonderer Wegweiser. Daran und jedermann. Wenn es in meinem Dienst einen Predigtschwerpunkt gibt, dann sicher der, uns immer wieder vor Augen zu führen, welche immense Verantwortung jedes einzelne Glied in dieser Gemeinde trägt. Jeder von uns. Wie oft habe ich schon darüber gesprochen, was es in der Regel braucht, bis Menschen erstmal überhaupt in einen Gottesdienst einer Freikirche zu kommen. Ich meine, einige von euch, wie lange habt ihr gebraucht, nachdem euch jemand eingeladen hat und sagt, komm mal mit in so einen Gottesdienst. Ja, was seid ihr denn? Ja, wir sind eine evangelische Freikirche. Da weiß der Durchschnittsdeutsche gar nichts mit anzufangen. Und alles, was nicht katholisch und evangelisch ist, ist erstmal Sekte. Und so kommen Leute, es ist eine große Hemmschwelle in unserem Land. Das ist in den USA anders, es ist in Australien anders, es ist in vielen Teilen der Welt anders, aber in Deutschland ist es relativ ausgeprägt, dass Freikirchen mit Vorsicht genossen werden. Und dann kommen Leute endlich. Und dann haben wir eine Verantwortung, weise zu sein in unserem ganzen Verhalten, in allem, was wir tun. Wie oft warne ich davor, wie leichtfertig und zutiefst unweise manche Gläubige durch ihr Verhalten und ihr Reden sein können. Und sowohl Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind, als auch jungen oder schwachen Christen zum Fallstrick werden können. Und wie gesagt, ein ganz besonderes Minenfeld ist leider oft genug der unweise Umgang oder sei der Missbrauch geistlicher Gaben, von denen das Neue Testament spricht. Der Gedanke, dass Menschen an uns Schiffbruch im Glauben erleiden, sollte uns immer allesamt zutiefst erschrecken. Denn Gott wird uns dafür einmal zur Rechenschaft ziehen. Es ist etwas, was schon David im Alten Testament fürchtete. Er sagt, du Gott hast meine Torheit erkannt, meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Und dann, pass auf, was er sagt. Er sagt, lass nicht durch mich beschämt werden, die auf dich hoffen, Herr. Herr der Herrscher. Lass nicht an mir zu Schanden werden, die dich suchen, Gott Israels. Und ich denke, was Menschen an uns zu Schanden werden lässt, ist, wenn sie Heuchelei erleben. Wenn wir eben nicht authentisch sind. Authentisch bedeutet laut Wörterbuch echt, gesichert, glaubwürdig, rechtsgültig, sicher, verbürgt, zuverlässig. Echtheit im Sinne von als original befunden. Wenn unmittelbarer Schein und eigentliches Sein in Übereinstimmung sind. In anderen Worten, simpel ausgedrückt, wenn drinnen ist, was draufsteht. Und ich sage es nochmal, gerade Christen, die jung im Glauben sind, kann es aus der Bahn werfen, wenn sie plötzlich mit solider Heuchelei konfrontiert werden. Jeder junge Christ, der gerade zum Glauben gekommen ist, hat die naive Idee, er ist schon halb im Himmel, sobald er eine charismatische Gemeinde betreten hat, wo übernatürliche Dinge geschehen. Das war mit mir nicht anders. Diese Dinge haben mich fasziniert. Aber Martina und ich haben in den vergangenen 37 Jahren unsere ganz eigenen Erfahrungen machen müssen. Deswegen beeindruckt mich vieles nicht, nur weil es übernatürlich ist. Als wir 1980 frisch bekehrt von Australien zurückkamen, hatten wir erstmal bei unseren Schwiegereltern gewohnt. Jung, ungeduldig, unweise wie wir waren, haben wir es am Anfang dermaßen übertrieben und sie so sehr bedrängt, dass es irgendwann einfach zum Crash kommen musste. Das war damals die Zeit, wo wir noch mit Dynamit gefischt haben, ich zumindest, und versucht habe, mit Brecheisen zu bekehren. Es hat nicht so funktioniert. Und zurückblickend muss ich heute eingestehen, vieles war von meiner Seite rechthaberig, überheblich und auch lieblos. Mitte 81 hatten wir eine Mini-Pfingstgemeinde in Rostock bei Darmstadt gefunden. 5 Mitglieder, Pastor, seine Frau, 3 Frauen und 2 Kids. Aber wir waren fasziniert von den paar Leuten. Und besonders eine Frau, so Mitte 30, hatte mich und Martina damals beeindruckt. Prophetische Eindrücke im Gottesdienst, wunderschöner Zungengesang, die konnte in Zungen singen, die hat eine Hammerstimme gehabt. Bewegende Gebete, Bibelkenntnis. Man, die Frau war unglaublich fit und bewandert im Wort Gottes. Das war schon eine Sache für sich. Jetzt traf es sich, dass die Frau eine kleine Boutique in Reinheim hatte. Am Odenwald. Und sie suchte eine Verkäuferin. Und der Mann von ihr hatte eine Firma für Innenausbau. Teppiche verlegen, Türen setzen und so weiter. Und der suchte ebenfalls einen handwerklichen Mitarbeiter. Also auch etwas, wo ich dachte, das kriege ich hin. Und als ob das beides nicht genügt, da hatten sie noch ein großes Haus in Brenzbach im Odenwald mit einer hübschen Einliegerwohnung, die frei stand. Jetzt würdest du als junger Christ, der Riesenstress mit den Eltern bzw. Schwiegereltern hat, würdest du nicht auch einfach die Führung Gottes da drin erkennen und sagen, das kann nicht wahr sein, ich brauche einen Job, die brauchen einen Job, wir brauchen eine Wohnung, das ist alles da, gläubige Leute, ratzfatz war gepackt und wir wohnten in Brenzbach, bei dieser geisterfüllten Familie. Die ersten Tage waren noch ganz okay, aber es hat nicht lange gedauert. Da haben wir schon mitbekommen, dass die beiden sich ständig stritten wie die Kesselflicker. Ein Theater und ein Gekreiche im Haus. Aber sonntags Halleluja und Shabbayalagai mit Auslegung. So spricht der, der da Leben am Kreuzesstamm gegeben hat, der geblutet und gelitten hat. Höre mein Volk, die Stunde meines Kommens ist nah. Und montags flogen wieder die Fetzen. Was die Arbeit anging, stellten Martina und ich übrigens beide fest, dass man vieles nicht so ganz genau nahm, was die allgemeine Geschäftsführung betraf. Ich war damals ja selber noch kein Unternehmer, aber mir ist schon aufgefallen, dass es da so eine Art hinterabonnesische Brutto-Netto-Notizblock-Buchhaltung gab. Da gab es mehr schwarze Kassen als schwarze Katzen in Brenzbach. Wir beide staunten nicht schlecht und immer wieder links und rechts charismatische Feuerwerke. Ich weiß noch, dass die Frau damals plötzlich klare Eindrücke und Prophetien gekriegt hat von Gott, dass sie nach Israel reisen sollte, um Geschäfte mit dem Volk Gottes zu machen. Also war das, so ging das den ganzen Tag. Alles voller Eindrücke, alles voller prophetischen Dinge und so weiter. Nach einiger Zeit besuchten uns an einem Sonntagnachmittag sogar mal unsere Eltern und Schwiegereltern in Brenzbach. Also ich erinnere mich noch gut, wie der Ehemann dieser Familie, meinen Eltern und Schwiegereltern unter Tränen erzählte, wie das war, als ihm der Herr Jesus begegnet ist. Unter Tränen. Und dann weiß ich noch, unter Tränen kam dann auch am Abend die Frau runter, nachdem oben wieder die Fetzen geflogen war, und schimpfte wie ein Rohrspatz auf ihren Mann. Der nennt mich deine Hexe. Du mit deinen dunklen Augen, du Hexe und was weiß ich alles. Und wir sitzen da so da und irgendwie merkte sie wohl, dass wir, besonders Martina, über dieses ganze Theater ziemlich entsetzt waren. Und da weiß ich noch, mit Tränen guckt sie die Martina so an und sagt, ja, und? Was ist das? Sind wir halt, wenn die Maske fällt? Und wir beide sitzen da, die keine Maske gefallen, uns fiel das Gesicht runter. Und es waren nur wenige Tage, da standen wir wieder im Wohnzimmer von Martinas Eltern und ich hatte noch kein Wort gesagt. Und wenn es einen Prophet gab, dann war es ihr Schwiegervater. Ihr Vater, mein Schwiegervater, ungläubig wie er war, guckt er mich an und sagt, ihr wollt wieder einziehen. Ich sage, ja. Schwiegervater hatte diesen Mann schneller durchschaut als wir. So sind wir, wenn die Maske fällt. Leute, jeder von uns kann auch mal einen schlechten Tag haben. Jeder hat auch mal einen Moment, wo sein Fleisch die Oberhand gewinnt. Wir sind nicht jeden Tag in geistlicher Höchstform. Hin und wieder sind wir für gewisse Ereignisse und gewisse Momente auf dem Arbeitsplatz, in der Familie, was auch immer, nicht gewappnet. Wir sind nicht vorbereitet und es rutscht uns auch mal was raus. Aber wenn wir nur fromme Maske tragen und nichts dahinter ist, dann ist das ganze geistliche Getue nichts. Selbe Gemeinde in Rostov, einige Monate später. Es geht sonntags die Tür auf und rein kommt eine Großfamilie aus Frankfurt. Frau, Mann, drei Töchter, Freunde und Freunde der Töchter. 10, 12 Leute. Die Gemeinde hatte sich auf einen Schlag fast verdoppelt. Allesamt extrem musikalisch. Meine Güte, das war ein reines Orchester, was da war. Das war eine Es war beeindruckend. Allesamt bibelfest. Allesamt unglaublich charismatisch. Besonders die Mutter. Sie war hochprophetisch. Hatte absolut auch die hochprophetischen Hosen an in dieser Gruppe. Und war beeindruckend. Anfangs fanden wir alles super. Aber nach einigen Sonntagen, es hat nicht lange gedauert, fing diese Gruppe an, die Gemeinde nicht nur zu beeinflussen, sondern da war das im Gange, was man heute so eine regelrechte feindliche Übernahme bezeichnet. Die begannen, die Gemeinde zu übernehmen. Und dann irgendwann an einem Samstagabend konnte ich keinen unserer damaligen Freunde aus der Gemeinde erreichen. rumtelefoniert, keiner geht ans Telefon, niemand meldet sich, alle weg, gab noch keine Handys zu der Zeit. Jedenfalls, es stellte sich dann heraus, als ich später angesprochen habe, wo wart ihr denn alle am Samstag? Wir wollten alle so richtig mit der Sprache raus, was war passiert? Allesamt waren Samstag in Frankfurt bei der Elisabeth. Alle wurden zu denen eingeladen, bis auf Martina und mich und der Pastor. Und diese Elisabeth war überfreundlich, nett, hatte eine zuckersüße Art, Leute um den Finger zu wickeln und dann auch dieses geistliche Paket drumherum. Die Sache war nur, wenn sie sonntags prophezeit und keine Reaktion von den Leuten kam, dann wurde sie relativ ungehalten. Da kamen dann Drohprophetien. So spricht der Herr und ihr löscht das Feuer des Geistes in dieser Gemeinde. Sie hat da irgendwo mal eine Prophetie gehabt. Kein Mensch wusste genau, was er wollte. Und keiner hat reagiert. Und dann kam prompt diese Prophetie, das vergesse ich nie. Ihr seid hier wie die Feuerwehr, die hier einen geistlichen Brand löscht und was weiß ich alles. Ich meine, wir waren Babychristen. Aber besonders Martina war hochkritisch, was diese Gruppe anging. Und wir hielten sie nach einiger Zeit schon für irgendwie falsche Propheten. Und ich hatte dann mit Herbert Ehrig und seinem damaligen Pastor ein Gespräch. Und wir waren uns eins, dass es dran war, mit der Großfamilie mal offen zu reden, dass da was aus dem Ruder lief. Da sind wir dann nach Frankfurt gefahren und haben die Familie besucht. Und das wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis. Denn da hat auch die liebe Elisabeth die Maske fallen lassen. Die hat in dieser Wohnung getobt und geflucht. Und dann warf sie mir vor und Martina, ihr beide habt uns ja von Anfang an nicht gemocht und von Anfang an bekämpft. Das hat mir in dem Moment bewiesen, dass sie eben doch keine prophetische Leuchte war, weil das einfach nicht gestimmt hat. Wir hatten höchsten Respekt am Anfang. Und dann ging es auf den Herbert los, der Pastor, wow, der Schweinepriester. Und ich weiß nicht, was er ihn noch alles betitelt hat. So ein frommes, hypergeistliches Getue und dann fällt die Maske und heraus kommt dann sowas. Die kamen dann nie wieder. Rote Karte, Ende der Banane. Die Sache war nur, einige kamen aus dieser Gruppe nicht mehr raus, die da schon so ein bisschen angedockt hatten. Und die ganze Gruppe hat sich tatsächlich zu einer echten Sekte entwickelt. Die haben dann ein Haus gekauft in Karben und da lebten dann alle hübsch nett beisammen in einer Wohngesellschaft. Mit rigorosen Hausordnungen. Ich weiß noch, einige Leute damals haben mir das erzählt, was da abging. Und dann passiert etwas, was ich mich immer am Kopf kratze. Warum passiert mir das nicht? Da kriegen die Ende der 80er Jahre einen Freiherr in die Finger. Und was immer sie dem erzählt haben und was immer sie ihn so beeindruckt hat, der hat seinen kompletten Besitz verkauft und die ganze Gruppe ist mit 3 Millionen Deutschmark damals nach Neuseeland ausgewandert. Und was ist passiert? Irgendwann haben sie alle miteinander Schiffbruch erlitten. Einige der Gruppe sind nach und nach wieder nach Deutschland zurückgekommen und allesamt seelische Fracks. Beeindruckende Geistesgaben. Für mich waren diese Erlebnisse damals das erste Erwachen, wo ich feststellte, dass ich noch nach etwas anderem suchen muss, wenn ich einen reifen, authentischen Christen erkennen will. Hätte ich mir bei meiner eigenen Bekehrung nicht einen Eid geschworen, diesen Weg mit Jesus nie wieder zu verlassen, und hätte ich nicht schon irgendwo Wurzeln geschlagen, ich hätte auch nach diesen Erlebnissen sagen können, weißt du was, flippet. Aber genau das haben einige getan, die das Handtuch geworfen haben, weil teilweise eben geistlicher Missbrauch auch da war. Wir, C3, weltweit, wir sind Teil einer prophetisch-apostolischen Bewegung. Und der unterbewusste Eindruck, den man mit prophetisch-apostolisch assoziiert, ist dieses Bild von einer Kette von Zeichen, Wundern und spektakulären Heilungen. Das sind die Zeichen, die denen folgen werden. In meinem Namen werden sie. Aber auch das sind immer nur Begleiterscheinungen. Lies die Briefe des Apostels Paulus, Petrus, Johannes und du stellst fest, dass ihre zentralen Botschaften an die Gemeinden niemals Zeichen, Wundern, Heilungen waren, sondern Glaube, Liebe, Hoffnung. In 1. Timotheus 1,5 bringt der Apostel Paulus es auf den Punkt, wenn er schreibt, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Die Hoffnung für alle sagt, alle unsere Unterweisung, unser ganzer Dienst will nur das eine in euch bewirken. Liebe, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem unverfälschten Glauben kommen. Und da zeigt sich die wirkliche Qualität einer Gemeinde. Am Umgang miteinander. Die weltweite Welle des Toronto-Segens Mitte der 90er, von der ich kürzlich gesprochen habe, trotz all dem, was dann Übernatürlichem passiert ist, hat es nicht die Welt maßgeblich verändert. Und was hat man es damals prophezeit, als das losbrach, in der ganzen charismatischen Christenwelt? Was hat man damals gesagt? Das ist die Welle, die die Welt erfassen wird, das größte Ding, seit Jesus auf der Erde war. Jetzt passiert's. Seit 37 Jahren höre ich immer, dass die Erweckung jetzt losgeht. Sie steht immer gerade vor der Tür. Aber irgendwo hat Gott seinen eigenen Zeitplan in all den Dingen. Hat die Welt nicht so verändert, wie es proklamiert wurde. Im Gegenteil. Toronto hat auch viele Gemeinden zum Wrack gemacht. Es gab Spaltungen ohne Ende, das muss man einfach dazu sagen. 2008, keine 10 Jahre her, ein gewisser Todd Bentley, eine gewaltige Erweckung in Florida. Mit Heilungen, Zeichen und Wunder. Und merkwürdigsten Phänomenen, ähnlich wie bei der Toronto-Welle. Leute, die hüpften wie Hühner, gackerten oder bellten wie Hunde. Ich weiß noch, in Frankfurt hat einer neben mir gebellt wie ein Hund. Ich möchte euch Folgendes sagen. Wenn hier im Gottesdienst jemand anfängt zu bellen wie ein Hund, ich lege ihn an die Leine und wir beide gehen Gassi. Mein Wort, versprochen. Trotzdem, Todd Bentley hat trotz aller Zeichen und Wunder durch seinen Lebenswandel das Ganze relativ schnell gegen die Wand gefahren. Und ich mache ihm das noch nicht mal zum Vorwurf, weil ich weiß, wer so ins Rampenlicht kommt, lebt mit Anfechtungen, von denen wir keine Ahnung haben. Ich kriege nur ab und zu im Geist, wenn ich für Pastor Phil Brinkley, den Leiter unserer Bewegung, bete, ab und zu im Geist einen kleinen Impuls, was es ihm kostet, den Weg zu gehen und den Lauf zu vollenden. Ich würde niemals mich lustig machen darüber oder sagen, naja, das ist geistlicher Versager, Todd Bentley, ja, Eheprobleme und was weiß ich alles und Drogen oder was immer da zusammenkam. Leute, die an der Front stehen, stehen in einem völlig anderen Feuer, wie wir uns das vorstellen können. Fakt ist aber, es hat alles zusammen nicht wirklich in größerem Umfang damals auch dem Reich Gottes Ehre gebracht. Deswegen, nach allem, was ich über die Jahre persönlich im charismatischen Bereich alles erlebt habe. Ich bitte euch um Verständnis dafür, dass ich als Gemeindeleiter extrem vorsichtig geworden bin. Das bedeutet nicht, dass wir das übernatürlich am besten ausklammern und auf alles verzichten. Gott bewahre. Ich wäre kein guter Gemeindeleiter, wenn ich mich nicht am vermehrten Wirken des Heiligen Geistes und seinen Gaben sehen würde. Aber ich möchte schon gerne beides erleben. Eine authentische Gemeinde und eine Fülle an Geistesgaben. Und wenn es uns gelingt, ein gutes Fundament zu legen, eine authentische Gemeinde zu bauen, wenn hier Gemeinde und kein Maskenball stattfindet und sich dazu mehr oder weniger als eine Art Normalzustand Zeichen und Wunder einstellen würden, ohne dass es zu Spektakel-Events ausartet, wir würden auch ganz sicher dadurch Wachstum erleben. Aber dann wären wir auch in der Lage, die Menschen im Haus Gottes zu halten. Das Reich Gottes besteht nicht in leeren Worten, sondern in Kraft, in Power. Power zu heilen, zu trösten, wiederherzustellen, Power freizusetzen, Power eine Gesellschaft zu verändern, Power Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen. Ich sehne mich nach prophetischen Geistesgaben. Und ich habe ja selbst gerade durch diese prophetischen Dinge in meinem eigenen Leben enorm profitiert. Ich habe 4 Prophetien in einem Ordner abgeheftet, in einem Zeitraum zwischen 1995 und 2001, die mein Leben und meinen Dienst bis heute mitbestimmen. Und ich habe oft erlebt, wo es gerade immer ein prophetischer Eindruck war. Ich meine, ich habe ja darüber erzählt, über Toronto, diese Toronto-Welle. Als die nach Deutschland kam, 1995, gab es eine große Veranstaltung hier in Frankfurt mit Rodney Howard Brown. Einige von euch können sich vielleicht erinnern. Ein Jahr später war Rodney Howard Brown in Jerusalem. Er war der Hauptredner in einer Konferenz, 3000 Jahre Jerusalem. Und wir beide hatten damals gebucht, schon ein Jahr vorher, und waren bei dieser Konferenz. Und das war exakt die Zeit, als wir unsere alte Gemeinde verlassen hatten. Aber es gab wirklich eine Zeit, wo wir beide dachten, oder ich zumindest dachte, vielleicht haben wir nicht die Gemeinde verlassen, sondern Gott hat uns rausgenommen. Weil wir ein Problem waren in der Gemeinde. Es waren schon massive Kämpfe damals. Und ich weiß, dass ich zu keiner Zeit in meinem Christenleben so down war wie damals. Wir wussten, wir sollten die Gemeinde verlassen. Aber ich war mir nicht sicher, hat Gott gesagt, ich muss euch da rausnehmen, geht. Oder war es wirklich so, dass Gott sagte, ich habe was Neues mit euch vor. Ich war jedenfalls fix und fertig mit den Nerven Und erinnere mich, als diese Konferenz war, Rodney war der Hauptredner, einen Nachmittag hatten wir frei und wir hatten uns für eine Bustour angemeldet, ans Tote Meer runter. Und auf dem Weg dahin hat dieser Bus gehalten an einer Kosmetikfabrik. Ahava. Die Damen wissen vielleicht eher was mit Ahava anzufangen. War eine große Kosmetikfabrik. Und der Busfahrer hat die Tür aufgemacht und etwa 14 Sekunden später waren alle Frauen verschwunden in diesem Ahava-Komplex und waren am Shoppen. Und ich weiß noch, das war so ein runder Platz und die Shops waren so rundherum und alles. Und ich stand auf diesem Platz und grübelte wieder. Ich sagte, Gott, es ist alles furchtbar. Es ist alles einfach nur furchtbar. Ich kann die Konferenz nicht genießen. Ich kann überhaupt nichts genießen. Mir geht es einfach nur miserabel. Und ich stehe so da und drehe mich so auf die Seite und da steht einer da und guckt mich so an. Hi. Ich sage, hi. Ich sage, ich kenne dich doch. Du bist Rodney Howard Brown, der Hauptredner. Da stand der Rodney Howard Brown neben mir. Und da sagt er, ja, ja, how are you? Sag ich, willst du die Wahrheit wissen? Es geht mir beschissen. Es geht mir so schlecht. Ich sage, ich habe vor ein paar Monaten meine alte Gemeinde verloren. Wir sind raus, wir wissen nicht, wie es weitergeht und so weiter. Also war in 3-4 Sätzen das Ganze zusammengefasst. Da guckt er mich an, sagt, I got a word from God. Ich habe ein Wort Gottes für dich. Innerhalb der nächsten 3 Jahre wird sich das Blatt vollkommen wenden und es wird etwas entstehen, wovon du heute noch nicht mehr träumen kannst. Mein Rodney Howard Brown mitten in der Ahava-Fabrik. Aber soll ich dir was sagen? Das war ein Wort Gottes und es hat mir Kraft gegeben und darum geht es in all diesen Dingen. Das prophetische Wort ist zur Auferbauung, zur Ermutigung, zur Mahnung und all diese Dinge. Aber das ist keine von den 4 Prophetien, die ich zwischen 95 und 2001 gekriegt habe, die meinen Dienst maßgeblich bis heute mit beeinträchtigen. Das sind Dinge, die sich über einen Zeitraum von inzwischen über 22 Jahren fast Stück für Stück fast alle erfüllt haben. Und immer wieder, wenn ich so ein bisschen irgendwo vom Kurs abkomme innerlich, lese ich mir diese Prophetien durch. Und jedes Mal ist neue Kraft da drin. Fast alles hat sich erfüllt. Einiges steht noch aus. Am 1. Juni 1995 hatte ich zum Beispiel folgendes Wort bekommen. Du bist ein ganz starker Leiter. Du bist ein Mann mit Vision, mit Sicht. Das war 1995 am 1. Juni. Ich war zu dieser Zeit ein lausiger Leiter und meine Vision von Sicht war gleich null. Das war's einfach. Und da sprach der das so aus. Ed Trout, wer ihn von euch kennt. Und dann sagt er, das ist Ruf Gottes für dich etwas von Grund auf neu aufzubauen. Ich meine, wir hatten schon eine Gemeinde von vorne aufgebaut, wir hatten auch eine Firma gegründet. Auf jeden Fall, er sagt, durch diese dir gegebene Stärke sollst du pflanzen und pflanzen und pflanzen. Du bist ein Gemeindepflanzer. Und dann sagt er, und es wird Zeiten geben, wo du zu Gemeinden kommen wirst, die zwar einmal gepflanzt worden sind, die aber dabei sind zu sterben und einfach nicht überleben können. Und du wirst dorthin gehen, einige Zeit dort verbringen und sie wieder zum Leben bringen. Das ist einfach, wie du geschaffen bist. Das war 1995, in der schwierigsten Zeit meines Christenlebens. Als ich schon abzeichne, dass Martina und ich unsere alte Gemeinde, die wir gegründet hatten, nach über 15 Jahren verlassen würden und irgendwo nochmal bei Null anfangen müssten, nicht in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir ausmalen können, wie sich das nach Jahren zu erfüllen begann. Mit einem Traum eines geistlichen Franchisings. Mit einem Traum, einmal sterbenden oder stecken gebliebenen Gemeinden zu helfen. All das, was wir heute hier sehen, ist der Anfang. Dieses neue Gebäude ist nicht das Ende. Wir sind am Start. Ich habe immer davon geredet, ein Franchise-System funktioniert dann gut, wenn es ein vernünftiges System ist und wenn es diesen Master-Franchise gibt, einen Musterbetrieb, an dem man sich orientieren kann. Und davon rede ich seit Jahren. Seit wie vielen Jahren rede ich davon, dass wir hier unser Master-Franchise aufbauen? Die Leute haben mich schon für verrückt erklärt vor Jahren. It's happening. Es passiert gerade jetzt. Und das Wort bekam ich 1995 und ich hatte nicht den Krümel einer Ahnung, wie sich das jemals erfüllen könnte. Aber ich wusste damals, es war ein prophetisches Wort Gottes. Ein Wort von Gott kann dein Leben für immer verändern. Amen. Ein Wort von Gott. Eine Idee, eine gute Idee für ein Geschäft, für eine Firma, für ein Unternehmen kann dir für den Rest deines Lebens deine Existenz sichern. Ein Wort von Gott kann dir beruflich, sozial, was auch immer, in Beziehung dein Leben für immer verändern. Deswegen schreibt Paulus in 1. Korinther 14, er sagt, strebt nach der Liebe. Er fängt den Kapitel so an, dass er sagt, strebt nach der Liebe. Das ist das Wichtigste, mehr als alles. Sei ein Gottsieger, nicht ein Zeichensieger. Strebt nach der Liebe Gottes. Und dann sagt er, eifert um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Zwei Dinge fallen darauf. Erstens, dass seine Einleitung lautet, als Allerwichtigstes, strebt nach der Liebe. Und zweitens ist interessant, dass Paulus die Gabe der Prophetie so hoch ansiedelt, noch über Wundern und Heilungen, und uns auffordert, in erster Linie nach diesen Gaben zu streben. Das ist eines der Dinge, die er sagt, strebt nach diesen Gaben. Und genau das möchte ich als Gemeinde gerne tun. Uns ausstrecken, dafür beten. Ich würde das schon gerne erleben, echt, authentisch, ohne große Spektakel. Und unsere Encounter-Gottesdienste sind die ideale Plattform für sowas. Ihr habt vorhin gesehen, am 12. ist der nächste Encounter. Ich lade dich ein. Wenn du eine Berührung mit Gott möchtest, wenn du auch hineingucken möchtest in das Übernatürliche, komm zu den Encounter-Gottesdiensten. Und das ist unser Gebet, das ist das, was wir als Leitung beten, das Martina und ich beten, dass Gott uns begegnet in einer Art und Weise, die zusammenschweißt, nicht auseinanderreißt. Authentisch. Aber diese Encounter-Abende haben einen riesen Vorteil gegenüber den Sonntagmorgenen. Es kann auch mal was schief gehen. Es kann auch jemand mal eine Prophetie weitergeben, die gaga ist, ohne dass irgendjemand deswegen vom Glauben abfällt. Ich möchte besonders für den nächsten Encounter all die einladen, die sich nach der Gabe der Zungenrede ausstrecken. Die sich ausstrecken und sagen, Herr, ich möchte auch diese Erfüllung im Heiligen Geist erleben. Und ich möchte all die einladen für diesen Abend, wenn du schon mal für jemanden gebetet hast und jemand wurde unter deiner Handauflegung mit dem Heiligen Geist getauft, du bist herzlich eingeladen. Und wir werden, alle, die wir das schon erlebt haben, für die beten, die sich danach ausstrecken. Und dann werden wir uns einfach ausstrecken und sagen, Herr, wir sehnen uns nach deinen Gaben. Wir eifern nach der Gabe der Prophetie. Herr, bring diese Dinge in einer gesunden Art und Weise. Und ich habe keine Hemmung zu sagen, Herr, bring mir es für den deutschen Michel. Ist das so in Ordnung? Irgendjemand hier, der sagt, ich habe schon genug Heiligen Geist? Keiner von uns. Ich habe nicht viel verstanden vorhin, als Simon und Lea da gesprochen haben. Aber so ein paar Fetzen habe ich verstanden, dass sie wohl am Samstagabend-Gottesdienst in Oxford Falls waren und so nebenher mal zwei Leute geheilt wurden. Das ist das, was ich mir wünsche. Ohne dass man damit einen Artikel verfasst im Hanauer Anzeiger und hier Fahnen draußen aufhängt. Dass Dinge natürlich passieren. Leute geheilt werden. Prophetische Eindrücke. Komm zum nächsten Encounter, ich lade dich ein. Und wir strecken uns nach diesen Dingen aus. Kommt, lasst uns zusammen nochmal aufstehen. Ich möchte gerne noch beten kurz. Danke, Jesus. Herr, wir danken dir, dass du uns nicht verweist, zurückgelassen hast, Herr. Du hast uns deinen Heiligen Geist hier gelassen. Und Herr, ich bete, dass wir als C3 Hanau lernen und hineinwachsen in einen gesunden, guten Umgang mit deinen Gaben, Herr. Dass dein Heiliger Geist in unserer Mitte Raum gewinnt. Gib uns Weisheit. Gib uns Verständnis und Einsicht in dem, was du mit uns vorhast. Herr, und ich bete für all die, die sich sehnen nach einem Touch. Wenn wir am nächsten Encounter Gottesdienst zusammenkommen, dass jeder, der Hunger hat, diesen Hunger gestillt bekommt. Danke, Herr. Danke, Jesus. Amen.